Vielen Dank für die Einladung zu diesem Abend. Vielen Dank, dass Sie sich aufgemacht haben, gekommen sind zu diesem Abend. Vielen Dank für mutige Menschen. Vor allen Dingen, Matthias, toll, toll, dass ihr kandidiert und Verantwortung in und für diese Kirche übernehmen wollt. Matthias, du hast von diesem Wandel gesprochen. Dieser Wandel wird tiefgreifen und es ist ja heute bei Filmen üblich, ich weiß nicht, das kennen Sie alle, dass es am Anfang Triggerwarnungen gibt. Das sind so Warnungen, wenn es Gewaltinhalte im Film gibt oder Kraftausdrücke oder irgendwelche anderen verstörenden Dinge, die einen Filmabend zu einem verstörenden Ereignis werden lassen könnten, dann gibt es vorher Triggerwarnungen. So eine Triggerwarnung, die muss ich heute Abend auch liefern. Dieser Vortrag, Vorsicht, enthält gruselige Zahlen und Daten, immense Herausforderungen, die manchen vielleicht in Schnappatmung versetzen. Ich habe den Vortrag vor ein paar Monaten in Geislingen gehalten. Da war der Kandidat der lebendigen Gemeinde nachher so verstört, dass er in der Nacht nicht geschlafen hat. Also wenn Sie Schlafprobleme haben sollten, überlegen Sie es nochmal. Ich sag's vorher, damit nachher keine Klagen kommen oder Regressansprüche an diesen Abend irgendwie. Wir befinden uns in einem Jahr der Kirchenwahl und wie nie zuvor steht diese Kirchenwahl im Zeichen dieser tiefgreifenden Prozesse, dieser tiefgreifenden Einschnitte. Man muss vielleicht sogar schon von Einbrüchen sagen, mit denen wir es in unseren großen Volkskirchen aller Orten zu tun haben, im Grunde letztlich in ganz Europa. Worum geht's heute Abend? Ja, genau, darum geht's heute Abend. Das ist das, was Sie heute Abend erwartet. Ich möchte Ihnen erklären, was gerade geschieht, was gerade passiert. Dass wir da mal in die Tiefe gehen, dann die Hintergründe. Wo kommen wir her? Warum ist das so, wie es gerade ist? Warum passiert das so, wie es gerade passiert? Ein paar historische und soziologische Orientierungen. Dann die Zukunftsfrage, welche Lösungsmodelle gibt es eigentlich für diese Situation, mit der wir als Kirche momentan umgehen müssen, womit wir es zu tun haben, worauf es ankommt, Vorfahrt für die Gemeinde. Und dann ein Schlusswort noch, Kirche verändert sich. Wir starten, Kirche im Abwärtstrend, was passiert gerade? Im Jahr 2019, da veröffentlichte das Freiburger Institut für Generationenverträge, so heißt es, die sogenannte Freiburger Studie. Diese Freiburger Studie, die ist mittlerweile schon berühmt, berüchtigt. Diese Freiburger Studie sagte im Jahr 2019, dass die Mitgliederentwicklung der großen Kirchen und unter anderem jetzt auch die der EKD-Gliedkirchen, also evangelische Kirche und katholische Kirche, bis zum Jahr 2060 zu einer Halbierung der Mitglieder führen wird. Bis zum Jahr 2060 zu einer Halbierung der Mitglieder. Diese Studie sorgte vor 5 Jahren für richtige Schockwellen. Hilfe, Halbierung, in 40 Jahren Halbierung. Man diskutierte damals, warum man solche Studien überhaupt macht und warum man sie dann auch noch veröffentlicht. 40 Jahre seien noch eine ziemlich lange Zeit, kann man doch unmöglich voraussehen, da kann man doch, passiert noch so viel dazwischen, da läuft noch so viel Wasser der Neckern unter, das kann man überhaupt nicht prognostizieren. Und alle, die damals skeptisch waren, hatten recht. Die Studie stimmt nicht. Die Studie stimmt nicht. Wir halbieren uns nicht in 40 Jahren. Die Prozesse verlaufen nämlich viel, viel schneller. Mittlerweile wissen wir, dass alle Experten, die damit zu tun haben, sagen, nein, diese Halbierung passiert nicht in 40 Jahren bis 2060, sie passiert in 15 Jahren bis 2040. Den nächsten 15 Jahren passiert diese Halbierung. Das ist die Prognose der Freiburger Studie. Damals, 2010 etwa, gab es noch 50 Millionen Menschen, die Mitglied einer der beiden großen Volkskirchen waren. 2060 22,7. Aber man merkte dann schon sehr bald zwischen 2020 und 2024, der Knick, der geht nicht linear, sondern da knickt etwas nach unten. Die Abbrüche passieren viel schneller, als man damals dachte. Wir haben es mit folgender Situation zu tun. Immer im März veröffentlicht die EKD die neuesten Zahlen in der Kirchenmitgliedschaft. Und da ist das mal so ein bisschen aufgegliedert. Das betrifft die Daten für 2024. Die 25 gibt es logischerweise nicht, 24, also letztes Jahr. Wir haben im vergangenen Jahr 345.000 Mitglieder, Protestanten in unseren 20 EKD-Gliedkirchen, also betrifft die 20 evangelischen Kirchen in Deutschland, 345.000 sind ausgetreten. Durch Todesfall haben wir 335.000 Menschen verloren, also einfach Protestanten, die ihr Leben beendet haben und deshalb logischerweise nicht mehr in unseren Mitgliederstatistiken aufgeführt werden. Das sind die beiden negativen Zahlen. Die positiven Zahlen ist der Zugewinn durch Taufen. Und das ist eigentlich keine positive Zahl, sondern ist eine ganz schlimme Zahl, weil es ist die niedrigste Taufquote seit 70 Jahren. Nie wurden weniger Kinder oder Menschen getauft als im vergangenen Jahr. Nur 110.000, hört sich viel an, ist aber die niedrigste Zahl und die eigentliche Problemzahl an der ganzen Geschichte, weil hier funktioniert ein Generationenvertrag nicht mehr. Hier werden Kinder nicht mehr zur Taufe gebracht oder es lassen sich Menschen nicht mehr taufen. Dann der Zugewinn durch Eintritt oder Wiedereintritt waren 15.000, eher eine kleine Zahl. Die Bilanz, der Strich drunter, der Saldo, das Ergebnis ist, dass die evangelische Kirche im letzten Jahr 555.000 Menschen verloren hat. Das ist so die Zahl, wo uns momentan jedes Jahr begleitet. Das sind 3,2% weniger als 2023. Und 2023 waren es etwa 3,1 oder 3,0% weniger als 2022. Diese Prozentzahl geht immer weiter in die Höhe, weil natürlich die Grund, also ich will jetzt keinen Mathekurs heute Abend machen, aber die Ausgangsbasis wird ja immer kleiner. Und wenn gleich viel austreten, wird die Prozentzahl immer höher, weil die Ausgangszahl immer kleiner wird. In Württemberg, wir stehen noch gut da. Was heißt gut da? Ist alles relativ. Bei uns waren es nur 2,7%, die wir verloren haben an Mitgliedern. Das ist noch relativ gut. Es gibt im Norden unseres Landes Landeskirchen, die über 4% jährlich verlieren. Über 4%. Und da braucht man gar keinen großen Taschenrechner, muss man das Handy nicht rausholen. Das können Sie ausrechnen, wie man dann bis 2040 auf diese Halbierung kommt. Diese Halbierung, das ist auch kein Einfall von mir, sondern das sind Zahlen, die auch die Landeskirche weiß, Fabian Peters, der Finanzsitzer nennt, der Württembergischen Landeskirche, hat genau diese Zahl 2041, sagte er, über ein Jahr hin und her brauchen wir nicht streiten, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch benannt. Das sind die Situationen, mit denen wir es zu tun haben. Und auch nach 2040 wird dieser Prozess nicht einfach aufhören, sondern der wird weitergehen. Ein Problem ist natürlich, dass das durchschnittliche Kirchenmitglied der evangelischen Kirche über 55 Jahre alt ist. Also ich bin jetzt 60, wer ist denn hier 57? Gibt es einen, der 57? Sie sind ein durchschnittlicher Protestant. 57 ist so die Mitte. Das ist natürlich ein sehr hohes Alter. Und allein schon deshalb wird die evangelische Kirche viele Mitglieder einfach durch das Lebensende ihrer Mitglieder verlieren. Das ist aber überhaupt nicht aufhaltbar. Und damit müssen wir umgehen. Und auch nach 2040 wird der Prozess nicht enden. Wir rechnen damit, dass im Jahr 2050 nur noch ein Viertel so viele Mitglieder haben werden wie heute. Das werden dann in ganz Deutschland noch etwa 5 Millionen landeskirchliche Protestanten sein. Etwa genauso viel, vielleicht ein paar mehr Katholiken. In Württemberg wird es dann noch 500.000 Mitglieder der evangelischen Landeskirche in Württemberg geben, sofern es die noch als gesonderte Kirche gibt und nicht eine fusionierte baden-württembergische Landeskirche. Das wird die nächste Thema sein, kann ich heute Abend nicht drauf eingehen. Wir werden im Jahr 2040 nicht mehr 20 Landeskirchen in Deutschland haben. Das macht gar keinen Sinn. Die können wir uns überhaupt gar nicht mehr leisten. Und auch wenn heute jeder abwählt, vergiss, Baden-Württemberg passt doch überhaupt nicht zusammen. Wir werden darüber reden müssen, weil alles andere überhaupt nicht mehr bezahlbar sein wird. Egal wie viele Landeskirchen es gibt, nehmen wir mal an, es gäbe noch im Jahr 2050 die evangelische Landeskirche in Württemberg. Und nehmen wir mal an, die Bevölkerungszahl an sich würde in etwa gleich bleiben. 500.000 Mitglieder gäbe es dann noch Protestanten in Württemberg, etwa 300.000 in Baden. Wir hätten dann 800.000 römisch-katholische oder protestantische Christen in Baden-Württemberg. Das sind dann noch etwa 7% der baden-württembergischen Bevölkerung. Nee, also 14. Also die zusammen sind 14. Aber es wird dann 7% Protestanten geben, etwa gleich viel Muslime wird es geben in Baden-Württemberg. Das werden Verhältnisse in der Mitte dieses Jahrhunderts sein, in dem wir leben. Vor ziemlich genau 2 Jahren hat das Sozialwissenschaftliche Institut, der EKD, die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht. Ich muss das kurz ein bisschen erklären. Seit 1972 beauftragt die EKD, ihr Sozialwissenschaftliches Institut, man hat also ein eigenes Institut, mit einer alle 10 Jahre mit einer Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Da wird dann der komplette Protestantismus analysiert und alle 10 Jahre wird dann der Stand der Dinge kundgetan. Bis 2012 waren diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, kurz KMU, immer relativ optimistisch. Ja, wir werden langsam etwas weniger. Klar, das wissen wir schon seit 50 Jahren, dass der Protestantismus etwas abnimmt. Aber im Großen und Ganzen sind wir stabil. Im Großen und Ganzen ist die Lage stabil. Von daher kein Grund zu größerer Sorge. Das war bis 2012 in diesen 5 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen der große Tenor. Die letzte, 2023, war 1 Jahr später wegen Corona und so weiter, da ist die Tonlage anders. In der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung dominieren diese Begriffe. Die Tonlage komplett anders. Multiple Krisen, Vertrauensverlust, Veränderung, Reformdruck. Und eine Zahl war besonders interessant. 2012 kam ein Kirchenaustritt für 74% der Protestanten nicht in Frage. Das heißt, umgekehrt 26% haben gezuckt und gesagt, ja, vielleicht schon. Aber 74% sagten, no way. Heute sagen das nur noch, habe ich die Zahl? Ja, heute sagen das nur noch 35%. Also in diesen 10 Jahren hat die Prozentzahl derer, für die drüber nachdenken, ob sie aus der evangelischen Kirche austreten, exorbitant, die hat sich verdoppelt. Mittlerweile kommt der Austritt nur noch für 35% nicht in Frage. Das heißt umgekehrt 65% denken darüber nach. Das ist jetzt nicht nur eine luftige Zahl. Man weiß von den vorherigen Untersuchungen, Menschen, die darüber nachdenken, gehen diesen Schritt auch in einem Zeitraum zwischen 2 und 5 Jahren. Die machen das dann auch. Von daher beunruhigt diese Zahl tatsächlich. Das ist nicht nur eine nette Zahl. All das führt dazu, dass auf Seite 59 dieser 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Satz steht, die Kirche scheint jetzt an einem Kipppunkt. Kipppunkt kommt aus der Klimaforschung, das kennen Sie mittlerweile. Kipppunkte sind die Punkte, wo ein natürliches System sich nicht mehr von selber regenerieren kann. Und diesen Begriff des Kipppunkts hat man jetzt hier auf die Kirchenmitglieder, auf die Kirchenentwicklung übertragen, scheint jetzt an einem Kipppunkt angelangt zu sein, der schon in den nächsten Jahren in erhebliche Instabilitäten und disruptive Abbrüche führen kann. Ich will aber noch eine andere Studie daneben legen, eine Studie, die unsere Hochschule erstellt hat. Wir haben auch so ein Institut, Hochschulen brauchen Institute, das Limris-Institut, brauche ich jetzt nicht tiefer erklären. Wir haben in den Jahren 2019 bis 2022 die sogenannte Stuttgarter Gottesdienst- und Gemeindestudie durchgeführt. Wir wollten einmal Folgendes wissen. Wie viele Kirchenmitglieder es gibt, das kann man die EKD fragen, die muss nur auf den Computerknopf drücken und dann zack, rattert die Zahlen raus, das ist fein säuberlich dokumentiert, da wird alles dokumentiert. Wir wollten etwas anderes wissen. Wir wollten wissen, wie viele Gemeinden gibt es in der inneren Metropolregion Stuttgart. Was in aller Welt ist die innere Metropolregion Stuttgart? Es gibt in Deutschland 11 Metropolregionen, das ist so europäischer Standard, was eine Metropolregion ist. Da ist natürlich Berlin und München und Hamburg und Ruhrgebiet und Frankfurt und so weiter. Stuttgart ist auch eine Metropolregion. Und da gehört nicht nur Stadtbezirk Stuttgart dazu, da gehören die Landkreise um Stuttgart rum dazu, also Böblingen, Ludwigsburg, Waiblingen, Esslingen, Göppingen. Das, so ganz grob, ist die innere Metropolregion Stuttgart. Da leben 2,7 Millionen Einwohner. Und wir wollten mal wissen, wie viele Gemeinden gibt es in dieser inneren Metropolregion Stuttgart, die sich selbst als christlich bezeichnen. Also nicht wir haben irgendeinen Maßstab angelegt, wen wir für christlich halten, sondern gefragt, Gemeinden, die sich selber als christlich bezeichnen. Also das sind dann auch Mormonen, Zeugen Jehovas und alle möglichen Sondergemeinschaften dabei. Und die zweite Frage, die wir wissen wollten, wie viele Menschen besuchen die religiöse Hauptveranstaltung in der Woche? Das war für 95% an der Gottesdienst, logisch, aber muss ja nicht sein, dass es zwingend der Gottesdienst ist. Wir haben das relativ offen formuliert. Wie viele Menschen besuchen die religiöse Hauptveranstaltung in der Woche? Und da gab es dann drei Überraschungen. Also 2019, es war vor Corona, ein bisschen blöd, wenn man Studie vor Corona beginnt, aber das weiß man halt vorher nicht, wenn gerade mal so eine Pandemie um die Ecke kommt, gab es 1418 christliche Gemeinden, also die sich selbst als christlich bezeichnen, in dieser inneren Metropolregion Stuttgart. Ich bin sicher, wir haben nicht alle erwischt, aber wir haben wahrscheinlich ziemlich viel erwischt. Es gibt viele so Migrationsgemeinden, die gründen sich und verschwinden auch wieder und sehr, ja, wie es halt ist, ne? Aber wir haben versucht, wirklich möglichst viele zu erwischen. Von diesen 1418 waren damals 495 evangelisch landeskirchlich. Die Zahl ist mittlerweile drastisch gesunken durch Fusionsprozesse. Mittlerweile haben sich viele fusioniert, sind nicht mehr zwei oder drei, sondern mittlerweile nur noch eine Gemeinde. Aber mal ist egal. Wir können es uns in etwa vorstellen. 257 waren römisch-katholisch. Und dann die erste Überraschung, für uns zumindest, war, es gibt in dieser inneren Metropolregion 466 protestantisch-Kunderbund-Gemeinden. Also da ist wirklich alles dabei, alles, was sich irgendwie protestantisch nennt, von pfingstlich, charismatisch, freikirchlich, brüdergemeinlich, Migrationsgemeinden, irgendwie, was sich im breiten Strom des Protestantismus verortet. Irgendwie mit der Reformation verortet. 466 und dann noch 200 andere, zum Beispiel die ganzen orthodoxen Nationalkirchen, griechisch-orthodox, bulgarisch-orthodox, rumänisch-orthodox, russisch-orthodox und so weiter, aber auch Mormonen, Zeugen Jehovas und so weiter. Die eigentliche Überraschung, 466 protestantisch Kunderbund. Und dann die zweite Frage, wie viele Menschen gehen wo in der Gottesdienst? Sei es am Sonntag oder an irgendeinem anderen Tag. Die zweite Überraschung, es gehen regelmäßig, also vor Corona, 131.000 Menschen gingen in der inneren Metropolregion Stuttgart regelmäßig sonntags in eine gottesdienstliche Veranstaltung. War ein großes Hallo. Es hieß vorher immer, es gehen mehr Menschen zum VfB, zum Heimspiel, als sonntags in Kirche. Nein, es gehen doppelt so viele Menschen in Kirche wie zum VfB, zum Heimspiel. Ich bin in der Regel bei beiden Veranstaltungen dabei, aber das war eine interessante Beobachtung. Das sind 5%, hätte keiner gedacht. Vorher sagte man immer, ja, Protestanten, da gehen nur 3% von den Mitgliedern in die Kirche. Nein, sind deutlich mehr. So, jetzt aber die Verhältnisse. In die 495 evangelisch landeskirchlichen Gemeinden gingen da nach dieser Umfrage 35.600 Menschen. Also in der inneren Metropolregion Stuttgart, in diesen Landkreisen, die ich erwähnt habe, 35.600 gehen in einen evangelisch-landeskirchlichen Gottesdienst. Die Katholiken mit 257 Gemeinden erreichen 38.000 Menschen. Die erreichen mehr Gottesdienstbesucher mit fast der Hälfte der Gemeinden. Der Katholik ist ein besserer Kirchgänger, um es mal so zu sagen. Die dritte Überraschung bei der ganzen Geschichte, in diese 466 protestantisch-Kunterbund-Gemeinden gingen vor Corona sonntags 47.000 Menschen. Das war eine Überraschung, damit hätten wir nicht gerechnet. Das muss man dazulegen. Wir dürfen nicht nur Mitgliedszahlen betrachten, sondern wir müssen auch gucken, wo spielt sich kirchliches, christliches, gemeindliches Leben ab. Und da gibt es ein anderes Bild als das, was wir mit unseren Mitgliedschaftsuntersuchungen erreichen. Ein zweiter Punkt. Wo kommen wir her? Wo stehen wir? Ein paar historische und soziologische Orientierungen. In den letzten 1500 Jahren, keine Angst, ich mache jetzt nicht 1500 Jahre durch, nein, aber in den letzten 1500 Jahren war die Hinkehr zum christlichen Glauben in Europa in aller Regel mit einer Verbesserung der eigenen Lebenssituation verbunden. Auf Deutsch, es hat sich gelohnt, Christ zu werden. Es hat sich ganz irdisch gelohnt, Christ zu werden. Die Bekehrung, eine Taufe, war in einer christlich geprägten Gesellschaft 1500 Jahre lang mit einer ganzen Reihe von irdischen Vorteilen verbunden. Und genau das ist heute im 21. Jahrhundert nicht mehr der Fall. Das hat sich geändert. Es ist nicht mehr der Fall. Bis vor einigen Jahrzehnten musste man begründen, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist. Musste man begründen, wenn man nicht Mitglied in einer Kirche ist. Vor 100 Jahren erst recht. Mittlerweile hat sich's umgedreht. Menschen müssen sich rechtfertigen. Was, du bist noch in der Kirche? Was ist mit dir los? Ist alles okay daheim? Also hier hat sich etwas verändert. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der christlichen Kirchen in Europa, 1500-jährigen Geschichte, muss die westliche Christenheit in Westeuropa lernen, was Mission heißt, wenn es keine irdischen Vorteile mehr bringt, zum christlichen Glauben zu gehören, sich zu bekehren und zu bekennen. Zum ersten Mal in 1500 Jahren, seit dem frühen Mittelalter ist der christliche Glaube in Europa keine Verpflichtung mehr. Keine Verpflichtung mehr. Seit 1500 Jahren hat sich der christliche Glaube in Europa in Kirchen formatiert, die diese Struktur hatten. Da gab es einen roten Kern. Dieser rote Kern, der steht für den hochverbundenen, hochloyalen und hochengagierten Kern der christlichen Gemeinschaft. Im Mittelalter waren das die Klöster, riesige Klöster und Orten, in denen viele tausend Mönche und Nonnen sich zu einem sehr verbindlichen christlichen Leben zusammengefunden haben. Später im Protestantismus gab es die auch, denn nicht in Orten und nicht in Klöstern, sondern das waren die, von denen Luther sagte, das sind die, die mit Ernst Christen sein wollen. So hat er es in der Vorrede zur deutschen Messe von 1526 mal formatiert. Und um diesen roten Kern, die ihr Christsein sehr ernst genommen haben, gab es 1500 Jahre lang einen ziemlich blauen, also das kann man natürlich mit Schattierungen abschatten, das verstehen Sie alles, aber es gab einen ziemlich großen, blauen, dicken Rand von Menschen, die es vielleicht etwas moderater angehen haben lassen mit ihrem Christsein. Natürlich hat man an Gott geglaubt, aber so richtig ernst, also so genau wie die Frommen in den Klöstern oder später, die mit Ernst Christen sein wollten oder später der Pietismus in Württemberg, so genau hat man es dann doch dann nicht genommen. Dieser blaue Rand wäre nie auf die Idee gekommen, aus der Kirche auszutreten. Es war eine Selbstverständlichkeit in der Kirche zu sein, es war eine Selbstverständlichkeit an Gott zu glauben. Aber so genau muss man es nicht machen. Der kanadische Philosoph Charles Taylor, einer der die Gegenwart wie kaum ein anderer durchdrungen hat in ihrem Charakter der Säkularisierung. Der hat diese Ausgangsfrage gestellt. Wie kam es, dass vor 500 Jahren, Zeitpunkt der Reformation, für fast alle Menschen völlig undenkbar war, nicht an Gott zu glauben? Vor 500 Jahren waren es für fast alle Menschen nicht denkbar, nicht an Gott zu glauben. Gott war eine Selbstverständlichkeit, der war da. Es war absurd, es wäre absurd gewesen, nicht an Gott zu glauben. Und heute ist für die allermeisten Menschen keine Denkoption mehr, an Gott zu glauben. Nicht, dass man radikal atheistisch wäre. Gott ist für die meisten Menschen heute egal. Wir reden heute nicht von Atheismus, wir reden heute von Apathismus. Gott ist egal, man ist apathisch. Es interessiert einen nicht mehr, ob es Gott gibt oder nicht. Die schon erwähnte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die hat da ein paar Statements angeboten, also den Umfragen, den Personen, die man da befragt hat, hat man Statements angeboten. Statement 1, das moderne wissenschaftliche Weltbild hat Religion überflüssig gemacht. 42% Zustimmung. Das sind nicht nur die Kirchenmitglieder, da ging man weit, auch der Katholizismus hat man da befragt, aber es war eine repräsentative Bevölkerungsstimmung. Alles in allem schadet Religion der Menschheit mehr, als sie nützt, 44% Zustimmung. Mir selbst sind religiöse Fragen bedeutungslos und egal, 55% Zustimmung. Es befremdet mich und macht mich misstrauisch, wenn Menschen sehr religiös sind. Übrigens, das sind Sie. Ja. Die sehr religiösen Menschen, das bin nicht ich, sondern das sind Sie, wo hier als Modell im Raum steht. 57% Zustimmung. Im 21. Jahrhundert bröckelt deshalb, ich gehe nochmal zurück, dieses Bild, was 1500 Jahre Christsein, Christentum in Europa geprägt hat, bröckelt. 1945 war diese Struktur noch relativ stabil. Der rote Kern der Hochverbundenen, der war da. 1950 waren noch 96% der Deutschen Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Aber seither bröckelt es an den Rändern. Und im 21. Jahrhundert passiert das. Der ganze blaue Rand bröckelt weg. Der ganze blaue Rand bröckelt weg. Wir erleben im 21. Jahrhundert etwas sehr Fundamentales. Aus der ererbten Religion wird eine gewählte Religion. 1500 Jahre haben die Europäer Religion ererbt. Wenn die Eltern evangelisch waren, waren wir auch evangelisch. Wenn die Eltern katholisch waren, waren wir auch katholisch. Das wurde einem in die Wiege gelegt. Das wurde einem in der Personalausweis geschrieben oder wohin auch immer. Wir haben 1500 Jahre lang Religion geerbt und das verändert sich. Wir erleben im 21. Jahrhundert den Wandel von einer ererbten Religion zu einer gewählten Religion. Menschen sind in diesem Jahrhundert nicht mehr deshalb Mitglied in einer Kirche, weil sie diese Religion, diesen Glauben, diese Mitgliedschaft geerbt haben. Sie sind oder bleiben nur noch dann in einer religiösen Gemeinschaft oder Kirche, wenn sie diese bewusst, aktiv und eigenständig gewählt haben. Es vollzieht sich hier mit etwa 200 Jahren Verzögerung dasselbe wie mit dem Ende der aristokratischen Herrschaft in Europa. Vor 200 Jahren endeten mehr und mehr die aristokratischen Verhältnisse. Herrschaft in Europa war eine ererbte Herrschaft. Es war eine ererbte Sache, wenn ich einen Kaiser, einen König, einen Herzog, einen Grafen, einen was weiß ich hatte. Das war halt so. Der herrscht über mich. Ist Gottes Gnadentum von Gott verfügt, ist halt so. Kann man nichts machen. Vor 200 Jahren oder ein bisschen mehr, Französische Revolution, Sie kennen das, hat Europa die aristokratische Herrschaft ersetzt durch eine demokratische Herrschaft. Und im 21. Jahrhundert, 200 Jahre später, ersetzt Europa die ererbte Religion durch gewählte Religion. Das ist ein Prozess, der in unserer Gegenwart sich vollzieht. Als ob wir noch nicht genügend Probleme hätten. Wir haben nicht nur das Problem, dass uns die Kirchenmitglieder ausgehen, wir haben auch das Problem, dass uns die Kirchendiener ausgehen, konkret die Pfarrerinnen und Pfarrer. Der Hintergrund, der in steter Regelmäßigkeit über unsere Gemeinden und Kirchenkreise hereinbrechenden Pfarrpläne, ist nicht nur der finanzielle Schwund, dass wir keine Pfarrerinnen und Pfarrer mehr bezahlen könnten, das ist gar nicht das größte Problem, sondern dass es immer weniger Pfarrpersonal und pastoralen Nachwuchs gibt. Bis in die 90er Jahre war es irgendwie auch eine gottgegebene Einrichtung, dass ein nie versiegender Strom junger Menschen sich fürs Theologiestudium entschieden hat. In den 80er Jahren, ich habe in der zweiten Hälfte der 80er Jahre studiert, wir saßen mit 2400 Theologiestudenten im Sommersemester 1988 in Tübingen in den Hörsaalen, verstopft, alles verstopft, Seminare mit 200 Leuten, kann man vergessen, da kann man kein Seminar halten, also viel zu viel. So viel, dass die Landeskirche dann in den 90er Jahren einen harten, schmerzhaften Schnitt gemacht hat und nur noch einen Bruchteil übernommen hat in den Pfarrdienst. Da hat es echt gescheppert. Das war ein tiefer Schock damals. Ich war im Bengelhaus Studienassistent. Von jetzt auf nachher brachen die Zahlen ein, weil die Kirche nicht mehr die Pfarrerinnen und Pfarrer oder die Theologiestudierenden dann ins Pfarramt übernommen hat. Das alles hat sich mittlerweile geändert. Und zwar massiv und zwar disruptiv. Sie sehen hier ganz links, hoher Balken, die Gesamtzahl der Theologiestudierenden in Deutschland im Jahr 85, 86. Wintersemester 85, 86 gab es über 12.000 Theologiestudierende in Deutschland. Und die Anfänger waren 1.301 Anfänger im Jahr 85, 86. Und jetzt merken Sie, wie die Dinge sich verändert haben. Wintersemester 22, 23, es gibt noch 2.270 Theologiestudenten insgesamt an den 19 evangelisch-theologischen Fakultäten. Das sind die Universitäten mit einer theologischen, evangelisch-theologischen Fakultät, die Pfarrer und Pfarrerinnen ausbilden. Und Wintersemester 22, 23 haben 143 angefangen. 143 in ganz Deutschland für 20 Kirchen. Da bleiben am Ende, das ist auch so ein Erfahrungswert, etwa zwei Drittel übrig von den 143, wenn es gut läuft, schaffen es 100 in ein Pfarramt, 100 für 20 Landeskirchen. Im selben Jahr haben 174 ihr Examen gemacht mit Ziel kirchlicher Dienst, also mit Ziel Pfarramt, 174. Und wenn Sie die Zahlen sehen, die werden nicht höher, die werden geringer. Gleichzeitig werden bis 2030 etwa 7.000 Pfarrerinnen und Pfarrer in Ruhestand gehen. In den 20 EKD-Gliedkirchen tun augenblicklich etwa 21.000 Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Dienst. Ein Drittel wird bis 2030 in den Ruhestand gehen, 7.000. Wenn es gut läuft, aber dann muss es richtig gut laufen, gibt es vielleicht 1.000 Nachwuchskräfte für diese 7.000. Wir werden noch lange fusionieren können und lange Gemeinden zusammenbauen können. Wir werden nicht genügend Pfarrpersonal haben in den nächsten Jahren. Wir befinden uns in einer Situation, in der in allen Bereichen unserer Arbeit wir in unserer Abwärtsspirale bewegen. Und deshalb, dieses Urteil der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ist verständlich. In den nächsten Jahren werden wir in erhebliche Instabilitäten und disruptive Abbrüche kommen. Wir werden offen und ehrlich sagen müssen, dass all die Pfarrpläne, die wir in steter Regelmäßigkeit hier erleben und die immer schärfer ausfallen, dass die alle nicht reichen werden. Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale, in der auch der Pfarrdienst immer unattraktiver wird. Wenn ein junger Pfarrer, eine junge Pfarrerin irgendwann 5, 6, 7 Dörfer bespielen muss, die alle am liebsten ihren Kirchengemeinderat behalten wollen, die alle so viel Gottesdienst, wie es nur irgend möglich geht, haben möchten, die alle ihren Konfirmandenunterricht behalten möchten, wer soll das leisten, wer soll das machen? Wir sind in einem Übergangsmodus. Wir sind in einer Situation, in der wir sehr schnell sehr vieles verändern müssen. Und dabei hilft uns keine verzagte Resignation nach dem Motto, der Letzte macht's Licht aus oder eine abrupte Einstellung des Betriebs, sondern wir müssen eine geordnete, konsequente und sehr, sehr schnelle Transformation unserer Kirche hinbekommen. Es wird auch in den nächsten Jahren noch sehr viele Menschen geben, die auf den Dienst unserer Kirche angewiesen sind. Wir können nicht einfach unsere Kirchen und unsere Gemeindehäuser verrotten lassen. Es gilt Kindergärten, es gibt Kindergärten, die getragen werden wollen, Kinder, die getauft werden wollen, Konfirmanden, die in den christlichen Glauben eingeführt werden wollen. Es gibt Paare, die getraut werden wollen, es gibt Gestorbene, die bestattet werden müssen, es gibt Trauernde, die begleitet und getröstet werden müssen, Einsame, die besucht werden müssen. All das wird es geben und all das können wir nicht zur Seite legen. All das können wir nicht einfach verdrängen. Aber wir werden es in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch nicht mehr so hinbekommen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren. Es wird nicht gehen. Es wird nicht ausgehen. Das allermeiste von den erwähnten Dingen werden wir in Zukunft nicht mehr Pfarrerinnen und Pfarrer tun können. Es werden nicht mehr Pfarrerinnen und Pfarrer tun können. Um die Zukunft hinzubekommen, müssen wir heute anfangen, diese Dinge neu zu regeln. Und dabei stehen wir unter dem Zwang, auf vieles zu verzichten, vieles zu vereinfachen, manches zusammenzuführen, einiges abzuschaffen und nicht weniges aufzugeben. Die Badische Landeskirche hat beschlossen, bis zum Jahr 2040 55-70% ihrer Immobilien abzustoßen. Zwei Drittel weg von den kirchlichen Gebäuden, Immobilien, Pfarrhäusern, Gemeindehäusern oder Kirchen. Die Württembergische Landeskirche ist momentan mit einem Rückbau von 40% ihrer Liegenschaften beschäftigt. Wir müssen ein traditionelles Kirchenmodell ordentlich und anständig zu Ende führen und gleichzeitig Neues wagen, Neues ausprobieren und Neues entwickeln. Deshalb verstehen Sie, wenn ich sage, die kommenden 10 bis 20 Jahre werden die herausforderndsten Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Und danke, dass ihr kandidiert. Danke, dass ihr euch dieser Kirche und ihrer Herausforderung stellt. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn für dieses Problem? Seit 30 Jahren versuchen alle europäischen Kirchen, die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen mit dem Modell Pfarramt zu bewältigen. Was meine ich mit dem Modell Pfarramt? Die Konstante bei diesem Modell ist das Pfarramt und die Variable ist die Formatierung der Gemeinden. Konkret im Mittelpunkt ist ein Pfarramt, eine Pfarrerin, ein Pfarrer und diesem Pfarramt werden mehr und mehr Gemeinden, Dörfer zugeordnet, ja, weil Pfarrer nicht mehr werden, kommt halt im ländlichen Raum Dorf zu Dorf A, kommt noch Dorf B, Dorf C, Dorf D, Dorf D, die werden fusioniert um eine Pfarrstelle herum. Dieses Modell könnte man Modell Zusammenlegung von Gemeinden nennen, Fusionsmodell von Gemeinden. Die zentrale Größe ist der Pfarrer, die Pfarrerin. Das gilt hier als Garant kirchlicher Stabilität, weil es immer weniger Pfarrpersonen gibt und immer weniger finanzielle Möglichkeiten da sind, müssen Gemeinden, Gemeindeglieder sich die Pfarrpersonen teilen. Dann hat jedes Dorf einen Bruchteil Pfarrer, einen 20% Pfarrer oder wie viel auch immer. Das führt dann zu einer Ausdünnung des Angebots und einer Ausdünnung der Gottesdienste. Dieses Modell wird von den katholischen Kollegen schon seit mehr als 30 Jahren propagiert. In der katholischen Kirche, eine Zahl, wo man sich als Protestant wenigstens eine Zahl, wo man sich ein bisschen besser fühlen kann. Ne? Also während 2022, 2023 143 evangelische Theologiestudenten im Studium begonnen haben, waren es bei den Katholiken 34. In den letzten drei Jahren wurden in ganz Deutschland nicht mehr als 29 Priester, also in jedem Jahr 29 Priester geweiht. Nicht mehr. 29 für ganz Deutschland. Bei den Katholiken, ja, das sind die Vorteile dieses Modells, habe ich gerade erwähnt. Bei den Katholiken führt das dazu, dass das Erzbistum Köln, Das Erzbistum Köln ist das älteste katholische Bistum auf deutschem Boden, hat eine 1700-jährige Geschichte, geht zurück bis ins 4. Jahrhundert. Das Erzbistum Köln hat beschlossen, bis zum Jahr 2030 die Zahl seiner Pfarreien von 500 auf 50 zu reduzieren. Also nicht um 50, sondern auf 50. Noch besser, das Erzbistum Freiburg, eins der größten Bistümer hier im Süden, wird ab 2026 die Zahl seiner Pfarreien von über 1000 auf 36 reduzieren. Nicht um 36, sondern auf 36 Großpfarreien. Es entstehen hier Monsterpfarreien, es entstehen Megakirchen. Megakirchen deutscher Provenienz, in den USA gibt es Megakirchen, kennen Sie, 40.000 Gottesdienstbesucher, sagenhaft, riesige Hallen. Wir werden Megakirchen mit 40.000 Meter Durchmesser bekommen. Also große Parochien mit 40 Kilometer Durchmesser, wo dann eine Gemeinde da sein ist. Dieses Modell verfolgen wir momentan auch im protestantischen Raum. Der Vorteil dieses Modells ist, man kann es relativ gerecht durchsetzen. Man nimmt die Zahl der Gemeindeglieder, weist ihnen irgendeinen Prozentschlüssel an Pfarrpersonen zu. Dieses Modell lässt sich ohne Mord und Totschlag vermitteln und durchsetzen, weil alle irgendwie gleich behandelt werden. Der Nachteil ist logisch. Der Nachteil liegt auf der Hand. Es geht allen gleichermaßen schlecht. Es geht allen gleichermaßen schlecht. Und wir werden in den nächsten 20 Jahren eine Schrumpfungsrunde nach der anderen mitmachen müssen. Herzlichen Glückwunsch, alle Kirchengemeinderäte. Jedes Jahr sparen, sparen, sparen. Jedes Jahr Rückbau. Das macht mürbe, das will niemand mehr machen. Es reagiert hier zum einen die Hoffnung, dass die Kirche als öffentliche Stimme in einer säkularisierten Gesellschaft erhalten bleibt. Aber und zum anderen die Angst, dass Gemeinden ohne Pfarrpersonen einen sektenhaften Charakter bekommen. Auf der anderen Seite steht das Modell Gemeinde. Hier ist die Konstante nicht die Pfarrerin oder Pfarrer, nicht die Pfarrperson, sondern die Gemeinde, die es gibt, Denkendorf oder wer auch immer, wo auch immer. Dieses Modell orientiert sich am protestantischen Bekenntnis zum Priestertum aller Glaubenden. Gemeinde im Extremfall bedeutet das Gemeinde ohne Pfarrperson, Gemeinde ohne Pfarrerin oder Pfarrer. Bei diesem Modell ist nicht der Pfarrer, die Pfarrerin die zentrale Person, sondern die Gemeinde vor Ort. Im Mittelpunkt steht der Erhalt des geistlichen Lebens einer örtlichen Gemeinde, weil es aber logischerweise immer weniger Fachkräfte gibt und immer weniger Finanzen, um die entsprechenden Gehälter zu zahlen, müssen mehr und mehr Aufgaben an ehrenamtliche Kräfte abgegeben und von denen übernommen werden oder von Hauptamtlichen ohne eine klassische Pfarramtsausbildung. Dieses Modell setzt auf die geistliche Dynamik und Lebendigkeit von Gemeinden und Gemeindegliedern und auf die Variabilität von Hauptamtlichen. Sie hören möglicherweise ganz zärtlich heraus, dass dieses Modell für mich das deutlich attraktivere und auch evangelischere Modell ist. Es mag nicht für alle Gemeinden das richtige Modell sein. Für Gemeinden, in denen es wenig Mitarbeiter, wenig ehrenamtliches Engagement und wenig geistliches Leben gibt, ist das Modell Pfarramt möglicherweise besser. Dann habe ich vielleicht noch 15-20% Pfarrer und ich habe einmal im Monat einen Gottesdienst. Da hängt dann im Schaukasten ein Zettel, Gottesdienst, erster Sonntag im Monat, 14 Uhr. Das war's dann aber auch. Mehr wird es nicht geben. Für Gemeinden, in denen es noch einen gigantischen CVM gibt und eine riesige Zahl von Mitarbeitern, diese Gemeinden sollten sich heute überlegen, wie sie morgen die Arbeit in ehrenamtliche Hände mehr und mehr überführen können, weil es wird nicht mehr Pfarrerinnen und Pfarrer geben. Da ist dieses Modell Gemeinde deutlich zukunftsträchtiger, weil es die Gemeinde vor Ort erhält und wenn auch mit weniger Professionalität, weniger Ausbildung erhält. Worauf es ankommt? Vorfahrt für Gemeinde. Vorfahrt für Gemeinde. Mein Leipziger Kollege, Professor Dr. Peter Zimmerling, hat vor einem Jahr einen Weckruf gestartet mit dem Titel Gemeinde neu denken. Und er schreibt, wenn die reformatorische Forderung nach dem allgemeinen Priestertum keine Ideologie ist, folgt daraus die Notwendigkeit einer geistlich mündigen Gemeinde. In der Konsequenz muss die Fokussierung auf die bisherige kirchlichen Reformprozesse auf Strukturen zugunsten der Orientierung an der christlichen Gemeinde bzw. der gelebten Gemeinschaft umgekehrt werden. Vom Neuen Testament, aber auch von der reformatorischen Theologie her, ist deshalb ein weiterer Paradigmenwechsel notwendig. Die kirchenamtliche Verabschiedung von der Vorstellung der flächendeckenden pastoralen Versorgung sukzessive in einem längerfristigen Umbauprozess sollten nur noch Gemeinden bestehen bleiben, die wirkliche Gemeinschaft bieten. Drastisch formuliert, alle Kirchen, in denen kein Leben ist, müssen zugenagelt werden. Als lebendige Gemeinde, die sich bei der Kirchenwahl stellt, sagen wir, richtig, Vorfahrt für die Gemeinde. Vorfahrt für die Gemeinde vor allem anderen. Wir sagen, Gemeinden brauchen Freiheit. Gemeinden brauchen mehr Freiheit, um neue Wege zu wagen und weniger Regeln für die Erhaltung von Strukturen, die nicht mehr zu halten sind. Gemeinden brauchen die Freiheit, ihre Arbeit in der Gottesdienstform zu tun, die sie wollen, mit dem Personal, das sie wollen und mit den Regeln, die sie wollen, um erhalten zu können, was zu erhalten werden kann in einem Ort, an einer Gemeinde. Unser Kirchenrecht hinkt dabei immer hinterher. Unser Kirchenrecht hat meistens noch einen verbietenden Charakter. Unser Kirchenrecht musste 500 Jahre lang eine Gemeinde, zu der 96% eines Dorfes gehörten, regulieren. Da musste man Ordnung schaffen. Ich wurde noch ordiniert mit dem Versprechen, dem Ärgernis der Unordnung und dem Ärgernis zu wehren. Das war Regulierung. Heute ist die Unordnung und das Ärgernis unserer Kirche die, dass unsere Gemeinden sich auflösen, dass unsere Kirchen dahinschmelzen. Das ist das größte Ärgernis. Und Kirchenrecht muss hier drauf reagieren und Dinge ermöglichen und nicht verbieten. Deshalb setzen wir uns hier für mehr Freiheit für die Gemeinden ein. Gemeinden brauchen Beteiligung. Gemeinde ist mehr als betreutes Wohnen. Wir brauchen den Wandel von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche. Wir müssen unseren Menschen in unseren Gemeinden klar machen, ohne dich wird es nicht gehen. Wir können dich nicht nur betreuen in diesem Dorf, in dieser Gemeinde. Gemeinden brauchen Beteiligung. Der Anspruch einer flächendeckenden Versorgung, den wir bisher hatten, wo jeder irgendwie pastoral versorgt wird, der führt nur zu einem, zu einer flächendeckenden pastoralen Erschöpfung. Pfarrerinnen und Pfarrer keuchen aus dem letzten Loch, weil das nicht mehr zu leisten ist. Wir brauchen den Mut, die Formen einer überforderten Kirche loszulassen, die nicht mehr zu halten sind und nicht mehr zukunftsfähig sind. Gemeinden brauchen in Zukunft Pfarrerinnen und Pfarrer, aber nicht nur mit Uni-Abschluss. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die Theologie studieren und eine große Begabung haben, als nur die, die es an den theologischen Fakultäten gibt. Wir brauchen neue und zeitgemäße theologische Ausbildungsformate, breitere Zugänge zum Pfarramt. Die Württembergische Landeskirche hat es eigentlich 2022 beschlossen. Das Problem ist, es ist seither exakt nichts passiert. Das, was wir heute an theologischer Ausbildung haben, reicht nicht für die Herausforderungen und Probleme, die wir haben. Wir brauchen hier mehr Vielfalt. Und wir brauchen Ermutigung und Empowerment für unsere Gemeinden. Kirche ist nicht nur da, wo eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ist. Wir brauchen Ermutigung und Empowerment, damit Menschen wieder initiativ werden, damit Menschen etwas wagen, damit Menschen Dinge ausprobieren und etwas Neues schaffen. Nicht alles wird funktionieren, aber wenn wir Dinge nicht ausprobieren, werden wir nicht rauskriegen, was funktioniert und was gelingen kann. Das ist unsere Botschaft. Mut. Mut. Wir brauchen Mut. Das ist nicht nur eine Floskel. Das ist ein tief inhaltlich begründeter Slogan. Ohne Mut werden wir die nächsten Jahre nicht bestehen. Unsere Kirche verändert sich. Sie verändert sich dramatisch, sie verändert sich rapide. Und was wir erleben, ist nicht nur eine saisonale Delle. Viele Menschen denken, ja, gerade schwierig, ist manchmal schwierig im Leben, aber in ein paar Jahren ist alles wieder gut. Nein, im Hintergrund vieler Wünsche und Träume steht ein Bild von der Reformierung, der Revitalisierung, der Re-Evangelisierung, der Re-Christianisierung, der Restaurierung der christentümlichen Gesellschaft, die wir aus den letzten 1500 Jahren kennen. Wir müssen den Menschen ehrlich sagen, das wird nicht passieren. Dieser Traum ist vorbei. Es wird nie wieder so werden, wie es einmal war. Wir werden im 21. Jahrhundert eine Veränderung erleben, die nichts mehr von dem übrig lässt, was 1500 Jahre europäische Christenheit ausgemacht hat. Es wird anders werden. Es wird sehr anders werden. Und wir müssen uns mit dieser Veränderung auseinandersetzen. Wir müssen sie annehmen. Nur wenn wir Dinge annehmen, die schwer sind, können wir sie verändern. Was uns hilft in diesen Tagen, ist ein in Christus gegründeter und von Erfolgen unabhängiger Glaube, der resilient ist in Krisen. Uns ist im Neuen Testament nicht verheißen, dass wir alle Zeit sprudelnde Kirchensteuereinnahmen in volkskirchlichen Dimensionen haben werden. Uns ist nicht verheißen, dass wir einen bestimmten Pfarrpersonenschlüssel für so und so viele Christenmenschen haben werden. Uns ist im Neuen Testament nur verheißen, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwinden werden. Uns ist zahlenmäßig nur eins verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ein solcher Glaube, der lässt sich die Freude am Herrn nicht vermiesen. Der lässt sich nicht von Frustrationen, Rückschlägen, Schrumpfungsprozessen, kleinen Zahlen und Durststrecken den Glauben vermiesen. Sondern der bekommt plötzlich Augen für die kleinen Dinge. Es gibt vieles, was vorne, nach vorne geht. In Deutschland werden jedes Jahr 5 neue christliche Schulen gegründet. In England, in Skandinavien, in Frankreich kommen auf einmal junge Männer in die Gottesdienste. Junge Männer kommen in signifikanter Zahl, woher auch immer, warum auch immer, in die Gottesdienste und sagen, ich brauche Gott. Ganz erstaunlich. Wir erleben viel Ermutigendes, aber das wird nicht diesen Prozess aufhalten, den ich Ihnen heute Abend zugemutet habe. Was uns hilft, ist die Erinnerung an die Reformationsgeschichte. Oktober ist der Monat, wo am Ende der Reformationstag ist. Im Jahr 1530 schrieb Martin Luther an seinen Mitarbeiter Philipp Melanchthon einen Brief. Melanchthon war beim Augsburger Reichstag, musste den evangelischen Glauben verteidigen, wollte den retten, hat sich vor Angst schon in die Hosen gemacht. Luther saß in der gleichen Zeit auf der Coburg, der war ein Reichsacht, der durfte nicht nach Augsburg. Und dann schrieb er Melanchthon einen Brief. Luther trank Bier, viel Bier auf der Coburg, und er schrieb Melanchthon einen Brief. Und in diesem Brief schrieb er ihm, der unser Vater geworden ist. Der wird auch unser Kindervater sein. Der unser Vater geworden ist, wird auch der Vater ihrer Kinder sein. Und der Vater ihrer Kindeskinder. Der wird der Vater all der Menschen sein, die in Denkendorf oder wo auch immer noch zum Glauben kommen und hier in irgendeiner Form Gemeinde machen. Ich bete wahrlich mit Fleiß für dich. Und es tut mir weh, dass du unverbesserlicher Sorgenblutegel meine Gebete so vergeblich machst. Ich wenigstens bin, was die Sache angeht, nicht sonderlich beunruhigt. Vielmehr bessere Hoffnung, als ich zu sein gehofft hatte. Mächtig ist Gott, die Toten zu erwecken. Mächtig ist er auch, seine Sache, wenn sie gleich fällt, zu erhalten. Wenn sie gefallen ist, wieder aufzurichten. Und wenn sie steht, fortzuführen. Diesen Glauben werden wir nicht aufgeben. Dieser Glaube, der ist unabhängig von Zahlen, unabhängig von Strukturen, unabhängig von Kirchenwahlen. Der ist uns in Christus ins Herz gegeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Abend.